Ihr merkt, bei Deep Dive, da haben wir echt spannende Themen behandelt, oder? Gerade bei dem Thema Bibel und Bibelverständnis sind wir an einen ganz zentralen Punkt des christlichen Glaubens gekommen. Ein Punkt, der durchaus auch sehr kontrovers diskutiert wird. Das haben wir schon in der Hinführung ein bisschen gehört. Und ich bin mir sicher, mit dem, was ich heute sagen werde, da würde es Menschen geben, die würden das nicht so unterschreiben. Es gibt sogar bestimmt manche, die würden mir widersprechen oder mir vielleicht sogar Unglauben vorwerfen. Daher bin ich auch vorsichtig zu behaupten, dass meine Meinung jetzt die richtige ist oder gar die einzig richtige. Das versuche ich generell zu vermeiden, so Absolutheitsansprüche hinzustellen. Aber hier bei diesem Thema noch mal ein bisschen mehr, dass ich vorsichtig bin, denn Bibelverständnis ist eben nicht so eindeutig, wie man denkt. Und ich will euch heute ein bisschen mit hineinnehmen in mein Bibelverständnis. Ein Verständnis, was davon geprägt ist, dass Gott heute noch lebt, dass Gott heute noch wirkt. Ein Verständnis, welches mein Leben jeden Tag beeinflusst. Und ich bin überzeugt davon, dass das auch das Potenzial hat für dich und dein Leben, das jeden Tag aufs Neue im Guten zu beeinflussen und dich Gott näher zu bringen. Du darfst gespannt sein. Wenn wir von der Bibel als Gottes Wort reden, dann haben manche vielleicht ein Verständnis, das ungefähr so aussieht wie das, was der Rolf uns jetzt gleich an die Wand wirft. Gerne gleich Seite 2. Jo. Das, was in der Bibel steht, ist Gottes Wort. Und wenn ich mein Leben nach Gottes Wort ausrichte, dann muss ich es halt in mein Leben übertragen. 1:1. Und bei Aussagen wie, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, da ist das, finde ich, auch recht einfach und verständlich und ziemlich eindeutig. Das hat Jesus so gesagt. Das galt damals so und das gilt auch heute so. Okay, Haken dran, passt. Wenn wir Geschichten haben, wie vielleicht die vom verlorenen Sohn, dann ist das ja auch Gottes Wort und wir nehmen die Botschaft aus der Geschichte ja auch 1:1 heute wieder her. Das ist doch alles recht unstrittig. Vorher hatten wir es von Wundern. Das Eisen auf dem Wasser schwimmt, dass Blinde wieder sehen werden. Wenn wir das auf heute 1:1 übertragen, dann wird das oft mit dem Argument gemacht, du musst halt glauben. Das suggeriert ein wenig, dass Glaube manchmal unwissenschaftlich ist oder unlogisch ist, dass man das halt so hinnehmen muss. Okay. Aber wenn wir mal abseits der typischen Bibeltexte schauen, dann kommen wir sehr schnell auf Beispiele, wo dieses 1:1, naja, ein bisschen kompliziert ist. Jesus sagt an einer Stelle, man soll lieber, anstatt einer fremden Frau hinterherzuschauen, sich ein Auge rauszureißen. Ich glaube, der männliche Teil der Menschheit, der wäre ziemlich blind, wenn wir das sehr wörtlich nehmen würden. Allein da merken wir ja schon, also so mit diesem 1:1, 100% bei allem, machen wir ja doch nicht so ganz. Und was ist mit den ganzen Reinheitsgeboten im Alten Testament? Nun, ich bin Vegetarier, mir fällt es vielleicht leicht, aber da heißt es, man darf keine Hasen essen, man darf kein Schwein essen und keine Muscheln. Das fällt mir schwer, ich liebe Miesmuscheln. Wieso nehmen wir das eine 1:1 und das andere nicht? Und richtig spannend wird es, wenn wir uns, Achtung, die Fehler in der Bibel anschauen. Und es gibt wirklich Fehler. Es gibt falsche Jahreszahlen in der Bibel, die sind nachweislich falsch. Und es gibt Stammbäume, das sind zwei Stammbäume von derselben Familie aufgeschrieben. Einmal so rum, einmal so rum. Hä, welcher ist jetzt richtig? Und wenn das ein Fehler ist, der in der Bibel ist, wie funktioniert das dann mit Gottes Wort? Hat Gottes Wort dann Fehler? Und problematisch wird es auch bei Texten wie zum Beispiel, wenn Gott Kriege anordnet. Wie verstehen wir das dann? Oder wenn er bei der wundervollen Kindergeschichte, die wir alle gehört haben, bei der Arche Noah, die Auslöschung der ganzen Menschheit anordnet. Bis auf eine Familie. Also, ihr merkt, dieses Verständnis von wir nehmen die Bibel 1:1 ins Heute, für mich stößt das manchmal an Grenzen. Und da schwingt manchmal genau diese Frage mit. Wie können wir an Gottes Wort zweifeln? Das muss doch wahr sein. Und ganz schnell wird Bibelkritik auch gleich Gotteskritik. Und Gotteskritik als vielleicht Majestätsbeleidigung. Ich sehe das etwas anders. Naomi hat das vorhin auch ganz schön gesagt. Zweifel und Kritik ist nicht schlimm. Gott hält unsere Zweifel aus. Gott ist größer als unser Zweifel. Und für mich sind diese kritischen Fragen und dieser Zweifel eine ganz wichtige Phase im Glauben. Aber nicht, um dabei stehen zu bleiben, sondern um durch die Zweifel hindurch zu besseren Antworten zu kommen. Denn ich bin fest davon überzeugt, dass sich Glaube und Wissen nicht ausschließen muss. Im Gegenteil, Glauben heißt nicht, das eigene Wissen abzulegen und lammfromm zu glauben. Nein, ich bin fest davon überzeugt, Gott hat uns mit dem Verstand geschaffen, den wir haben. Und mit diesem Verstand dürfen wir auch ganzheitlich an Gott glauben. Beim Bibelverständnis, Rolf, nächste Folie, da mag das vielleicht so aussehen. Wir haben gemerkt, die Bibel immer 1:1 zu übernehmen, funktioniert manchmal, aber nicht immer. Das birgt vielleicht sogar manche Risiken. Darum braucht es einen Umweg. Die Bibel, die wurde in eine Zeit hineingesprochen, die längst vor uns ist. Und da wurde sie aufgeschrieben, bei Jesus zum Beispiel, war das Zeit des Neuen Testaments. Da war Israel in Gefangenschaft, da waren die Römer Besatzungsmacht. Und dieser Kontext ist wichtig, damit wir die Texte besser verstehen. Ein Beispiel. Ihr seid ja super fit in Sachen Bibel, das haben wir vorhin bei dem Quiz gemerkt. Jesus hat an einer Stelle mal gesagt, gebt dem Kaiser was? Ja, sehr gut. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Was meint er damit? Nun, in dem Moment hält er eine Münze hin. Was war auf der Münze abgedruckt? Der Kopf, das Konterfei, das Gesicht vom Kaiser. Also sagt er, okay Leute, wenn da der Kopf vom Kaiser drauf ist, dann ist das wohl irgendwie auch Geld von ihm. Also Leute, zahlt Steuern. So könnte man das verstehen, das stimmt auch. Aber er hat das zu den Zeloten gesprochen. Jetzt muss man wissen, wer waren die Zeloten? Die Zeloten waren Aufrührer, das waren Revolutionäre. Die haben gegen die Römer in dem Land gekämpft und die wollten Jesus mit dieser Frage eine List stellen. Die wollten sagen, sollen wir dieses Geld dem Kaiser zahlen? Und sie haben gedacht, nee, sollen wir nicht, weil das sind fremde Herrscher, wir müssen uns gegen diese Römer befreien. Und Jesus sagt, doch, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Das heißt, Jesus spricht sich hier nicht nur für Steuern zahlen aus, sondern er spricht sich gegen einen gewaltsamen Umbruch gegen die Römer aus. Jesus spricht sich hier für eine gewaltfreie Alternative aus. Der Kontext hilft, einen Text besser zu verstehen. Er hilft sogar auch, Missverständnisse vorzubeugen. Ein weiteres und finde ich sehr tragisches Beispiel. Am Anfang der Bibel, da heißt es, Gott schuf die Welt. Und dann heißt es, macht die Erde und all ihre Lebewesen euch untertan. Bekannter Text. Untertan machen. Wie klingt das für dich? Das klingt irgendwie nach gewaltsam beugen, nach mit harter Hand regieren und natürlich Herrscher sein. Man darf als Herrscher tun und lassen, was man will, was einem gefällt. Und da einem ja die Erde gehört, und wir ja die Krone der Schöpfung sind, bedeutet es, dass wir mit der Schöpfung machen können, was wir wollen. Was dazu führt, dass wir sie rücksichtslos ausbeuten und mit unserem Umweltverhalten die Erde an die Wand fahren. Dass aber damals Herrschen etwas ganz anderes bedeutet hat, das vergessen wir. Damals war das so, dass ein Herrscher mit seinem eigenen Leben verantwortlich war für das Wohl seiner Untertanen. Nochmal, ein Herrscher war mit seinem eigenen Leben verantwortlich für das Wohl seiner Untertanen. Das heißt, wenn es denen nicht gut ging, dann wurde er abgerechnet. Was würde denn dieses Verständnis auf unser Umweltverhalten bewirken? Wenn es heißt, nicht machet Untertan, sondern sorgt für die Erde, als wäre es euer eigenes Leben. Der Kontext hilft uns, die Bibel besser zu verstehen. Der Kontext schließt uns die Bibel auf, hilft, dass wir das, was Gott eigentlich sagen wollte, besser verstehen. Und um das aufzuschlüssen, gibt es eine Vielzahl an Hilfsmitteln. Es gibt Bibellexikas, Bibelkommentare, Auslegungen und nicht zuletzt Bibelstudium an Universität und Schulen. Aber, wirst du jetzt vielleicht sagen, das ist ja schön und gut, aber Erwin, ich habe halt nicht studiert. Und ich habe auch nicht die Zeit und auch nicht die Lust, jeden Bibeltext immer in 5 Lexikas nachzuschlagen und zutiefst ergründen. Und da gebe ich dir völlig recht. Wenn es nur diesen Wissenszugang zu der Bibel gäbe, dann würde es ja heißen, dass die Bibel nur von wissenden Personen ausgelegt werden könnte. Und vielleicht habt ihr Kirchen vor Augen, die das ausleben und leben. Ich sage nein. Dieser Wissenszugang ist ein Zugang zur Bibel. Aber es gibt noch einen anderen, den ich mindestens genauso wichtig, wenn nicht sogar noch wichtiger finde. Rolf, die nächste Folie. Danke dir. Die Bibel benennt das an einer Stelle so, wir haben das bei Bibel im Gespräch vor kurzem gehabt. Da heißt es in 2. Timotheus 3, Vers 16, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Schon mal gehört, oder? Bekannte Stelle. Dieses von Gott eingegeben, das ist interessant. Wenn man da in das Griechische schaut, da heißt es Theopneustos. Theopneustos. Theo ist einfach, oder? Dein Sohn heißt Theo. Weißt du, was Theo heißt, übersetzt? Gott. Also Gott, genau. Theo, also Theopneustos heißt Gott. Pneustos kennt ihr vielleicht von Pneumatologie?
Atem.
Atem, Lufthauch, Wind. Also Theopneustos heißt Gott gehaucht, Gott geatmet. Wenn es also heißt, alle Schrift ist von Gott eingegeben, heißt es, jedes Wort wurde von Gott den Menschen eingehaucht, von Gott inspiriert. Die Idee ist, Gottes Geist hat den Frauen und Männern, die die Bibel geschrieben haben, mit ihrem Geist beim Schreiben inspiriert, ihnen die Worte nicht diktiert, sondern eingehaucht, mitgegeben und ihnen geholfen, dass sie es so aufschreiben, dass der Sinn richtig ist. Und das Entscheidende ist, das ist keine Einbahnstraße. Und das ist auch kein abgeschlossener Prozess. Denn um dieses gottgehauchte Wort auch zu lesen und zu verstehen, brauchen wir genau diesen Heiligen Geist. Derselbe Geist, der beim Schreiben geholfen hat, der hilft auch beim Lesen. Wir brauchen den Geist. Bei Deep Dive, da habe ich einen Vergleich gemacht. Habt ihr schon mal auf eurem Handy eine Übersetzungs-App ausprobiert? Die als mal im Urlaub sind, bestimmt, die sind total cool. Macht man auf und da ist Kamera und man hebt sozusagen die Kamera auf eine Speisekarte und das Handy übersetzt 1:1. Das ist total cool. Man muss die Sprache überhaupt nicht kennen. Und genau so stelle ich mir das mit dem Heiligen Geist vor. Der Heilige Geist ist wie unsere Übersetzungs-App für die Bibel. Der Heilige Geist hilft uns, dass wir sozusagen die Bibel besser verstehen. Und ich finde den Vergleich auch auf mehreren Ebenen eigentlich ganz geschickt. Wenn wir nach Italien fahren, ich kann nicht Italienisch, dann stehen wir vor einem Restaurant und wollen die Speisekarte lesen. Wir hätten die Übersetzungs-App im Handy dabei, aber das Handy bleibt in der Tasche, dann hilft uns das nichts. Dann können wir trotzdem nicht die Speisekarte lesen. Das heißt, wir müssen das Handy zücken, App öffnen, und dranhalten. Übertragen wir das aufs Bibellesen. Wir haben den Heiligen Geist immer bei uns. Wir sind fest davon überzeugt, dass Gott in allem wirkt und tut und macht. Aber wir können uns dem Heiligen Geist gegenüber verschließen und öffnen und ganz bewusst zuwenden. Und deswegen glaube ich auch, dass wir auch beim Bibellesen vielleicht die Heilige Geist-App öffnen sollten, bevor wir die Bibel lesen. Klingt ein bisschen abgehoben. Ich versuche es euch mal an einem Beispiel festzumachen. Bevor ich Bibel lese, jedes Mal, egal ob nur den kleinen Vers von Tageslosung oder bei der Vorbereitung für die Predigt oder bei meiner täglichen Bibellese, bevor ich Bibel lese, bete ich immer. Ganz bewusst. Und ich bete zum Beispiel: Gott, ich will jetzt in deiner Bibel lesen. Hilf mir zu verstehen, was du mir sagen willst. Merkt ihr, wie das einen innerlich aufschließt und öffnet, und man vielleicht mit einem geistigen Auge dann die Bibel liest? Und das finde ich, mir hilft das total. Und das ist vielleicht der Impuls, den ich dir heute mitgeben möchte. Ich weiß nicht, wie oft du Bibel liest oder auch nicht liest. Die Tage sind voll. Aber probier's doch mal aus. Nimm dir in der kommenden Woche mal Zeit fürs Bibellesen. Vielleicht schaffst du, täglich 10 Minuten oder alle 2 Tage 10 Minuten, so wie es bei dir möglich ist. Und wenn du Bibel liest, dann fang mit einem Gebet an. Das lohnt sich. Das verändert das Bibellesen. Das verändert dein Herz beim Lesen. Und wenn du dir nicht sicher bist, wo du anfangen sollst zu lesen, empfehle ich dir die Apostelgeschichte. Die passt super ins Kirchenjahr. Amen.